Wie ziehen wir uns eigentlich an und weshalb? Was sagen meine Kleider über mein Innenleben aus? Und heißt spirituell sein, auf Freude an Kleidung zu verzichten? Holy Embodied sagt da ganz klar, nein, voll nicht. Du kannst total in der Stille versunken sein und Spaß mit deiner Garderobe haben. Doch vielleicht nimmst du je länger, je mehr eine Veränderung wahr, sowas wie: Je verbundener du mit der Präsenz bist, desto weniger sind deine Kleider ein Kostüm. Diese Folge von Holy Embodied ist eins der monatlichen Gespräche zwischen Sarah Staub, der evangelisch-methodistischen Pfarrerin, und mir, Lila Sutter, non-duale Theologin, Journalistin und spirituelle Begleiterin. Holy Embodied ist dein Podcast zur alltäglich ehrlich, menschlich, manchmal messy, manchmal glasklaren, verkörperten Spiritualität. Holy Embodied macht ernst mit der Mystik im stinknormalen Leben. Eigentlich hattest du wunderschöne Ohrringe angezogen für unsere Aufnahme heute, doch leider klimpern die, darum hast du sie wieder abziehen müssen. Aber damit sind wir eigentlich schon so zack im Kern vom Thema, würde ich sagen. Dir gefallen auch schöne Dinge und schöne Accessoire, Kleider und so weiter, oder? Es macht dir Spaß, dich anzuziehen.
Ja, das macht mir großen Spaß. Und jetzt ist es schade, dass ich diese Ohrringe, aber ich habe die ganze Zeit dieses Klingeln dann im Ohr und du hast es auch gehört, deswegen habe ich es jetzt ausgezogen. Ich glaube, Lila, es hat sich noch ein bisschen verändert zu früher. Früher habe ich mich viel mehr über meine Kleidung definiert. Heute ist das weniger. Und du auch, gell?
Ja, voll. Also ich war, wenn ich so zurückschaue, dann, ich war schon ein bisschen, also es ist gemein, das über mich selbst zu sagen, aber ich glaube, es stimmt.
Was tust du?
Nein, ein bisschen ein Barbie.
Acht?
Ich war extrem auf mein Äußeres bedacht, aber auch so aus einer mega, mega Unsicherheit heraus. Und darauf, da kommen wir sicher noch darauf zu sprechen, so, wer ist es, die sich irgendwie so und so anziehen muss? Also weißt du, ich habe, als ich so zwischen 20 und 25 oder so, 26 war, ich habe so immer hohe Absätze angezogen und so kurze Röcke und mega, schon irgendwie dann alternativ, aber dennoch irgendwie so einer lustigen Vorstellung von Attraktivität entsprechen wollen. Das war ich. Und das hat sich ja mega verändert. Also ich meine, heute...
Gummelsack.
Finde ich...
Nein.
Ich wollte gerade sagen, ich habe immer noch viel Spaß an Kleidung, auch wenn ich manchmal umlaufe wie der hinterletzte Hodge. Aber das hat mich im Fall wirklich, so dieser Umzug ins Dorf hat mich da unendlich befreit. Also weißt du, ich meine, es ist... Ja. Ich merke das jedes Mal, wenn ich wieder in die Stadt Zürich komme, wie sehr ich wieder so ein bisschen irgendwie in dieses Fahrwasser reingerate von, ah ja, stimmt, man muss ja irgendwie vielleicht doch ein bisschen perfekt sein. Also weißt du, so auf einer äußerlichen Ebene oder auf der Ebene von Kleidung. Ja, aber ja, heute, ich meine, schau mal, was ich angezogen habe.
Ich finde es sehr gut.
Ich habe da dieses mega weite Hemd in einer schönen Fleischkäsefarbe und dann die Hose. Schau
mal. Ein wandelnder Fleischkäse. Na komm, das so sieht super aus. Hallo?
Ja, aber meilenweit entfernt von der Vorstellung von Attraktivität von meinem 20-jährigen Ich, weißt du? Also heute ist wie so, was erlaubt mir, mich frei zu bewegen in einem Moment? Das ist das Kriterium.
Voll gut.
Aber ja.
Ach, da haben wir wieder so Gemeinsamkeiten, echt. Ich fühle mich total gesehen, also auch im Fleischkäse und es muss bequem sein. Ich habe nämlich, jetzt sage ich meins noch, aufgepasst.
Ja, unbedingt.
Ich habe so eine...
Ach, so geil.
So eine Tunika. So habe ich an, so eine grüne, luftige Tunika. Und ich war wirklich auch so, mit so Anfang 20, also früher schon, einfach... sehr ästhetisch, sehr, es muss gut aussehen, es muss weiblich aussehen, es muss zu mir passen. Nicht zwingend trendig, das nicht. Deswegen hätte ich mich das jetzt bei dir verwundert, so dieses Tussi-mäßige, das hätte mich sehr verwundert. Mm-mm. Aber schon einen gewissen, ästhetischen, einem Ideal entsprechend so. Das hatte ich schon auch, ja. Mega krass sogar. Und nie ungeschminkt.
Ja, genau.
Geschminkt, immer.
Ja, ich auch.
Lustig.
Ich bin nie aus dem Haus gegangen ohne Eyeliner sogar. Also weißt du, nicht nur ein bisschen geschminkt, sondern wirklich geschminkt.
Ja, krass.
Weil ich dachte immer, ohne Schminke sehe ich aus wie so ein Gemälde einer Frau aus dem 15. Jahrhundert. Weißt du, wie ich meine?
Das müssen wir jetzt mal
total ausgewaschen.
Ja, lustig.
Anyway.
Bei mir ja. War es, ich habe auch immer die Augen geschminkt, weil ich habe schöne Augen. Also ich glaube, das darf ich einfach so sagen. Aber so ja, wie, klar, man kann sie dann auch eben noch betonen. Mhm. Und es war wie, man muss es noch sichtbarer machen. Und jetzt ist es so, wenn ich mich schminke, ist es schon mal, also heute habe ich mich ganz mit ein bisschen Mascara und ganz wenig so Augending. Das ist schon viel.
Ja.
Hat sich auch verändert.
Ja, ja. Genau. Eben heute ist, ich schminke mich ein bisschen Mascara, Punkt. Mhm. Alles andere, nein. Ich fühl mich dann verkleidet und vielleicht ist das wie so ein Schlüsselpunkt in diesem Gespräch. So, okay, je mehr ich quasi ich bin, so authentisch ich bin und mich wohlfühle in mir selbst, vielleicht auch verbunden, also für mich hat es viel mit dem Verbundensein, mit dem Moment oder mit dem Göttlichen oder so zu tun. Je stärker das ist oder je präsenter ich bin, desto weniger habe ich dieses Bedürfnis, mich zu verstecken hinter irgendwie eben Schminke oder eben diesem komischen Ideal von das ist attraktiv, das ist nicht attraktiv, weil wer sagt, also weißt du, woher kommen denn diese Regeln, wer sagt denn das schon?
Ja, vor allem, weil wir haben ja unserem eigenen Ideal, wir sind ja dem gefolgt. Also du hast ja gesagt, ich habe so ein alternatives Schönheitsideal habe ich entsprochen. Das ist ja kein Mainstream in dem Sinne.
Ja, aber weißt du, das war ja vor ein paar Jahren, sind mir da die Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe verstanden, woher mein Konzept von Attraktivität oder auch eben so dieser dumme Begriff sexy kommt. Das ist zu 1000% aus diesem Male-Gaze-patriarchalen Umfeld. Also weißt du, dass ich das Gefühl habe, eben attraktiv ist, wenn man quasi meine Silhouette sieht und meine Silhouette ist dann attraktiv, wenn sie schlank ist. Man muss sehen, dass ich eine Frau bin, das heißt, ich muss irgendwie Brüste und Po betonen. Das ist der komplette Bullshit. Also
ja, eigentlich schon, ja. Vor allem, weil das ja niemand von dir verlangt hat in dem Sinne. Das hast du dir selbst. Also, ja, nein, stimmt ja auch nicht ganz. Es gibt ja eine Reaktion zurück. Also, wenn du dich so anziehst, dann kommt eine Reaktion zurück. Ich habe das so krass gemerkt. Ich hatte ja Haare bis zum Pfötli. Also wirklich sehr ganz, ganz, ganz lange Haare.
Wow.
Und dann habe ich die abrasiert. Da war ich 25 oder so. Mhm. Und das war unfassbar. Da ist mir das auch wie Schuppen von den Augen. Die Attraktivität hat so dermaßen abgenommen. Und das war wirklich, ich bin mit dem Zug zu meinen Eltern gefahren, meine Mama hat die rasiert, mit dem Zug dahin. Ein Lokführer hat mir nachgepfiffen, dann vor einem Kreisel haben die Bauarbeiter haben so zweimal eine Runde gedreht, damit sie mir nochmal zujohlen können. Dann bin ich mit diesen raspelkurzen Haaren zurück. Kein Schwein hat mich angeschaut, kein Schwein. Da habe ich gemerkt, aha, Moment, da gibt's schon noch einen gewissen, eine Frau muss lange Haare haben, muss so und so sein. Und sobald sie dem nicht mehr entspricht, ist es weg.
Ja. Oder anders. Also weißt du, ich meine, die Aufmerksamkeit vom Lokführer, von den Bauarbeitern, ist das wirklich ein Gradmesser für deine Attraktivität?
Nein, natürlich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Oberflächlich.
Ja. Und eben so die Posterversion von sexy ist lange Haare, große Brüste, eben irgendwie enge Kleidung und so. Und ich meine, das ist ja, zumindest aus meiner Perspektive, das ist ja furchtbar langweilig. Und das setzt so einen Druck auf uns, aber auch, also weißt du, auf uns alle, auch auf die Männer. Es ist ein Riesendruck, eben du musst irgendwie, dein Bizeps muss irgendwie super groß sein und du musst das Sixpack haben und ich weiß doch auch nicht, was alles. Und das ist ja alles so bierweich, also so.
Ja, vor allem mit diesem, mit dieser Kombination, wo wir schon drüber gesprochen haben, über das Älterwerden, über das, der Zerfall der Hülle quasi. Ja, das kommt. Also man bekommt diese Falten, man wird kleiner und runder. Du kannst es gar nicht wirklich aufhalten, beziehungsweise heutzutage kann man das, wenn man sehr viel Geld hat. Aber das ist ja nicht die Wahrheit, das ist ja nicht, das ist ja nicht richtig. Das, so ist das Leben nicht.
Nein, und ich denke, für jene Menschen oder jene von uns, die ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, bewusste, präsenter unterwegs sind, ohne das in besser oder schlechter, weißt du, so eine Hierarchie erstellen zu wollen, aber ich glaube, für uns ist ja Attraktivität hat für mich wirklich überhaupt nichts mit dem Umfang vom Bizeps zu tun. Oder mit der faltenfreien Stirn oder, also weißt du, wirklich nichts. Mhm. Und das war ein, das war, für mich war das wirklich ein mega, mega, mega Befreiungsschlag. Auch so dieses, ich will diese Aufmerksamkeit gar nicht. Mhm. Das war wirklich so eine, ich würde jetzt mal sagen, eine tiefe Verletzung in meinem System, die meinte, diese Aufmerksamkeit ist irgendwie wichtig oder die bedeutet was oder daran eben weiß ich, dass ich quasi einen Platz in der Gesellschaft habe, das ist ein bisschen jetzt überspitzt gesagt. Mhm. Und dann, als ich das gecheckt habe, dass, nein, das sind diese patriarchalen Strukturen, die mir einreden, als Frau brauche ich eben diese sexualisierte Aufmerksamkeit von Männern, dann habe ich so gemerkt, voll nö, weh, das will ich doch gar nicht, also Weißt du, ich bin ja viel freier, wenn ich ohne diese Blicke zum Beispiel unterwegs bin.
Ich überlege jetzt gerade, ob das bei mir die gleiche, ich denke, es war ein Teil der Motivation war Aufmerksamkeit, aber ich glaube, ich habe sie weniger festgemacht an männlicher Aufmerksamkeit. Das war sicher auch ein Teil, ganz bestimmt, aber ich glaube, mir ging es immer darum, ein bisschen anders zu sein. Also ich wollte nicht so sein wie alle anderen. Das wollte ich schon als Kind. Ich habe mich mit 2-jährig habe ich mich selbst angezogen. Meine Mama konnte mir keine Kleider mehr hinlegen. Und ich hatte wirklich einen echt wilden Stil. Und das hat sich dann einfach so durchgezogen. Und das war meine Motivation. Ich will mich abheben vom Rest. Ich will nicht so sein wie die anderen. Und ich will zeigen, wie unnahbar und wie speziell ich bin. Und ich habe dann realisiert, das war bei mir dieser Moment, ich bin speziell in meinem Innern und das ist aber jeder andere Mensch auch. Es gibt keinen Grund, mich abzuheben, keinen. Ich bin ein banales Guetzli wie alle anderen auch und in dem aber eben auch nicht. Ich bin auch ganz speziell und ich muss das nicht äußerlich zelebrieren. Das kommt aus mir heraus. Und das war wirklich auch eine Befreiung.
Geil. Ja. So, dass wie quasi deine Kleidung oder auch deine Ohrringe sind ein Ausdruck von dem, was quasi in dir drin geschieht, ja. Oder ist.
Ja.
Und dann nicht so ein, ich versuche übers Außen oder über Äußerlichkeiten quasi irgendwie mich so irgendwie besonders zu fühlen oder speziell oder so, schaut mal, ich bin halt die. Ja.
Es war für mich ein Abgrenzungsmerkmal. Meine Kleidung habe ich so angezogen, um mich abzugrenzen. Und jetzt merke ich, brauche ich das nicht mehr. Weil ich mich gar nicht mehr in dieser Abgrenzung verstehen will. Ich rutsche manchmal wieder dahin zurück. Ich glaube, das geht nie ganz weg. So. Aber es ist zum Beispiel jetzt ganz oft vorgekommen, dass ich irgendeinen speziellen Event hatte oder so. Oder auch wir jetzt Podcast aufnehmen. Ich mache mich jetzt nicht extra schön dafür. Das hätte ich früher gemacht. Oder für so ein Event. Ich hätte mir ganz die speziellste Kleidung herausgesucht. Jetzt gibt es manchmal den Moment, wo ich sage, nein, jetzt gehe ich ganz gewöhnlich. Ich Jeans und T-Shirt. Das muss jetzt reichen. Und dann merke ich, es ist völlig egal, was ich anhabe. Wenn meine Persönlichkeit im Reinen ist, dann falle ich auf, dann bekomme ich Aufmerksamkeit. Voll spannend.
Voll. Und wenn du sagst, eben Kleidung als Abgrenzungsmerkmal, das ist ja auch, wenn ich jetzt so schaue, in spirituellen Traditionen zum Beispiel oder religiösen Traditionen, ist Kleidung ja oftmals auch verbunden mit Abgrenzung zu anderen Gruppen oder zu anderen Religionen, auch mit verschiedenen Regeln oder in diesem Kontext. Und so kleidet man sich, so kleidet man sich nicht.
Ja, stimmt.
Hast du da irgendwelche Erfahrungen mit, so aus deinen evangelikalen Tagen?
Es gab keine offiziellen Kleidungsregeln so, aber natürlich schon, also dieses Modest, wie sagt man dem auf Deutsch? nicht anzüglich, das Gegenteil. Halt so sehr zurückhaltend, bedeckt.
Bescheiden,
ja. Und zum Beispiel, ich habe wirklich immer sehr viel tiefen Ausschnitt getragen. Ich erinnere mich, meine Freundin und ich, wenn wir ausgingen, dann haben die manchmal gesagt, es ist Ende Monat, wir haben nicht so viel Geld, Sarah, kannst du die Brüste mitnehmen? Also wirklich voll schlimm.
Jesus Gott.
Voll schlimm. Ich bin anders heute. Aber das war wirklich so, und dann, das hat man mir auch gesagt in der Kirche manchmal, oder meine Mama hat gesagt, das ist jetzt doch zu tief. Und ich muss jetzt sagen, es ist ganz, ganz spannend, ich fühle mich auch nicht mehr so wohl heute, wenn ich so tiefe Einblicke gewähre, weil ich merke, es gibt Menschen, und das sind nicht nur Männer, das sind auch Frauen, sind auch divers, das lenkt ab, dann muss man ständig, ich bin ja auch so, dann schaue ich einfach ständig dahin und das will ich ja nicht. Deswegen, das hat sich schon ein bisschen geändert. Aber sonst so Kleidungsregeln, nein, das gab es eigentlich nicht. Aber meine Großmutter, die ist ja sehr, sehr katholisch gewesen und sie war oft im Kloster, meine Großtante ist da Klosterfrau, Nonne. Und das ist schon speziell, weil sie dann wirklich die Haare auch bedecken und immer diese langen Gewänder tragen und so. Aber ich fand das als Kind eigentlich cool. Also ich habe mir das auch schon mal überlegt, vielleicht werde ich auch mal Klosterfrau, aber nur wegen den Kleidern. So.
Ja, also weißt du, ich meine, ich finde, ich kann dem schon was abgewinnen. Mhm. Inzwischen kann ich auch diesem Talar tragen. Also nicht, dass ich hier einen Talar getragen hätte, aber ich verstehe warum. Mhm. Weil eben, wie du sagst, es lenkt ab, wenn mein Körper quasi, oder ja, Körper.
Ja.
Doch, wenn mein Körper zum Teil zu sichtbar ist, dann lenkt es ab und das tut nichts zur Sache. Also es ist wie so, dass niemand gewinnt dabei.
Vielleicht
das kleine gierige Tier irgendwo gewinnt was. Mhm. Aber sonst, es geht ja um den Inhalt. Es geht ja, also weißt du, wenn ich zum Beispiel unterrichte, dann... Es ist vielleicht nicht mehr so ein bewusster Gedanke, aber dann ziehe ich auch, also gut, jetzt habe ich auch so die sackigen Kleider angezogen, aber ja, einfach so was, wo ich mich bewegen kann, ohne mir irgendwie überlegen zu müssen, ob mir dann jemand zu lang aufs Füli schaut oder so, weißt du? Und das finde ich mega, mega, mega angenehm, ohne dabei in so ein Gegenteil zu fallen, eben von man muss sich immer bedecken und es ist wichtig, dass du ja nie irgendwas von meinem Körper siehst. Nein, ich meine, ich finde meinen Körper großartig, aber so der Zugang dazu ist etwas privater geworden.
Hey, ich finde, das macht so viel Sinn. Ich finde vor allem, ich habe jetzt durch halt das Praktikum, also Vikariat und so weiter, auch noch mehr ein tieferes Verständnis für Liturgie bekommen. Und das ist ein Teil der Liturgie. Und ich denke, das ist sehr ähnlich wie in deinem Job eigentlich. Du führst in diesem Moment, führst du die Menschen, die dir zuhören, die sich dir anvertrauen, die führst du durch so eine spirituelle, so ein Erlebnis, so eine spirituelle Nähe. Mhm. Und du wirst quasi zu einem Werkzeug. Also du bist schon noch du. Es ist wichtig, dass du Lila bist, aber trotzdem... Ich soll mich auch gebrauchen lassen und es geht nicht um mich als Sarah, ich stehe nicht als ich da vorne, natürlich trotzdem irgendwie, aber ich soll nicht ablenken mit mir, sondern ich soll eigentlich es ist ganz eine sanfte, ruhige Art und deswegen ja dieser schwarze Talar zum Beispiel, weil du in diesem Moment, du bist noch du, aber du bist nicht als deine Person da im Vordergrund, sondern du stehst da als jemand, der die Menschen begleitet auf dieser Weise zu Gott irgendwie. Macht das jetzt Sinn?
Doch, das hat Pierre Stutz, mit dem ich vor kurzem ein Interview gemacht habe für diesen Podcast, für Holy Embodied, hat gesagt, so diese Momente, wo du bist ganz präsent und ganz weg.
Ja.
Ja. Und das ist also erstens super heilig und zweitens, wenn es dort so eine Spur von Ich drin hat, dann wird es ein bisschen... murky, ein bisschen getrübt. Und ich meine das jetzt nicht, du musst mega aufpassen, du darfst ja nicht da sein, aber...
Ich habe jetzt, ist es das Ego? Vielleicht ist es das Ego, wenn dein Ego zu sehr vorne steht. Also meine frühere Sarah, und da falle ich immer noch ab und zu rein, ich möchte gesehen werden, ich möchte besonders sein, ich möchte anders sein, dieses. Und wenn diese Sarah vorne steht, dann blockiere ich eigentlich den Zugang zu meinem wahren Selbst, zum Göttlichen, zu den Mitmenschen. Genau. Das ist es wahrscheinlich.
Genau, ganz genau. Dann kommt es nicht mehr so fadergrad klar durch, oder? Und diese Sarah ist ja auch, das ist ja eine verletzte Sarah. Mhm. Also weißt du, ich meine, wenn meine, ich kann nichts und ich bin komplett unfähig, Lila da ist, das ist eine Verletzung. Da ist keine Wahrheit drin. Eben, niemand gewinnt, wenn sie dann da vorne steht und irgendwie versuchen will, sich zu beweisen.
Das ist eine Ego-Show.
Nur grusig. Ja, Ego-Show, aber so auf eine, und das kann extrem subtil sein, weißt du? Also das muss nicht, Ego nicht so im Sinne von, hey, ich bin so geil und schau mal, oder? Sondern Ego im Sinn von eben so diese kleinen verletzten Anteile in uns, die dann das Gefühl haben, ja, wenn ich mich jetzt nur genug anstrenge oder eben, wenn ich nur genug attraktiv oder sexy bin ich dann geliebt oder angenommen oder whatever. Und ja, das dient der Sache überhaupt nicht, also wirklich zero.
Ich finde es so spannend, meine beste Freundin Daniela hat mir kürzlich erzählt, sie ist Opernsängerin, klassische Sängerin.
Wow.
Und ja, sie ist sehr talentiert. Daniela Stoll heißt sie, wenn jemand mal hören will.
Hoi Daniela.
Und sie hat mir das gesagt, dass ja in der Klassik genauso ist, die sind ja immer sehr, du bist zurückhaltend eigentlich. Also gerade in der Symphonie, die sind alle sehr schlicht angezogen, weil es geht nicht um den Menschen, der da spielt oder singt oder so, sondern es geht um das Stück, es geht um die Musik, es geht um diese Verbindung, die da erschaffen wird. Und alles, was ablenkt, das stört diese Verbindung. Und das fand ich so stark, weil ich merke das bei mir wirklich auch. Wenn ich als Sarah präsent bin, dann wirkt das. Und dann ist es egal, was ich anziehe. Dann kann ich wirklich im Gummelsack kommen. Da spielt es keine Rolle. Umgekehrt, wenn ich so präsent bin bei mir und mich dann auch schön anziehe, dann wirkt es natürlich noch toller. Aber es darf nicht aus diesem, ich will Aufmerksamkeit, ich will dies, das darf nicht aus diesem Gefühl entstehen.
Witzig bei uns beiden ist aber auch, also wir sind relativ auffällig tätowiert. Mhm. Also du glaubst noch ein bisschen mehr als ich. Das löst ja auch einige Reaktionen aus. Also ich habe letztens mein Auto zu einem Mech gebracht und der meinte dann so, ah ja, trinkst du noch ein Bier mit mir? So, nein, ich trinke keinen Alkohol. Und er meinte dann so, ja, aber du bist eine tätowierte Frau, was meinst du trinkst nichts? So, ja, das eine hat mit dem anderen wirklich überhaupt nichts zu tun. Aber dennoch so das Klischee oder der Stereotyp ist, okay, sie sieht so und so aus, das heißt das und das. Und das kann ja dann zum Teil auch wahrscheinlich ablenken. Oder wenn jemand dann allzu sehr mit meinen Tätowierungen beschäftigt ist, dann lenkt es ab, nicht?
Ja, vielleicht auch eben deswegen, weil sich viele Menschen tätowieren lassen aufgrund von ich möchte Aufmerksamkeit oder ich möchte, also das ist wahrscheinlich nicht mal ganz so sichtbar, aber bei mir war das ganz bestimmt, am Anfang habe ich genauso angefangen, also so dieses Rebellierende, ich möchte anders sein, das war mein Grund. Mhm. Ich habe das natürlich nie so gesagt, das sage ich jetzt. Und ich merke aber, Lila, ich neige ja auch dazu, Menschen so einzuteilen. Also ich habe jemanden sich mal kennengelernt und dann hat diese Person sich so ein bisschen schnöselig angezogen. Ich habe gedacht, ja, mein Gott, okay, so ein Schnösel, nein, das mag ich überhaupt nicht. So.
Und dann aber, was heißt schnöselig für dich?
Ja, so fast Anzug und irgendwie noch da und das an so einem normalen Hundskumpel.
Das Boschettli,
ja, so das Boschettli noch und so. Hä, das ist irgendwie Dienstag. Das ist schon gerade ein bisschen krass. Und nicht so, ist ein Banker, sondern halt, okay, schräg. Aber das heißt nichts. Also da dahinter schauen oder eben jetzt bei dir hinter diese Tattoos zu schauen, das ist manchmal schon nicht so. Also Kleidung oder Äußerlichkeit kann ja auch etwas verbergen.
Ja, das genau. Ja eben, ich kann es so ja wie als Schutz oder als Kostüm quasi anziehen. Mhm. Ja, logisch.
Lila, ich erinnere mich an einen Text, den du vor wie vielen Jahren geschrieben hast auf RefLab, über genau dieses Thema, über Kleidung. Und ich weiß noch, ich durfte die Kacheln gestalten für Instagram und habe ihn deswegen früher als alle anderen lesen dürfen. Und er hat mir wirklich Eindruck gemacht. Ich habe dich da noch nicht gekannt, aber ich habe gedacht, ja, ich fühle mich so gesehen in dem. Du hast geschrieben über diese, das quasi das Wallende, diese Kleidung, die dich umschmeichelt, aber eben nicht mehr so definiert in dem Sinne, dass die dir viel mehr Freiheit gibt, irgendwie so. Magst du dich noch erinnern an diesen Text?
Ja, voll. Also das war wie der Text, der aus dieser Einsicht entstanden ist von, ah shit, mein Verständnis von Attraktivität und ich muss diese Aufmerksamkeit haben, das ist völlig schräg und eben es kommt so aus einer Verletzung heraus und ich will das gar nicht und so die Entdeckung von eben, ich glaube, mein ganzer Kleiderschrank hat sich ziemlich so von einem Tag auf den anderen geändert. Und der Text ist daraus entstanden, indem so aus diesem Merken von, hey, das gibt mir so viel mehr, ich kann mich so viel freier bewegen in der Welt, wenn ich nicht ja mit den zu kurzen Hosen rumlaufe und da ja halt angestarrt werde. Und weißt du, ich habe schon, es gab eine Zeit lang, wo ich das extrem befreiend fand, wo ich es extrem befreiend fand, sehr, sehr wenig anzuziehen und es ist mir scheißegal, ob ich jetzt irgendwie, ich würde sagen, es ist mir scheißegal, wie dünn ich bin. Das war früher wichtig für mich, so du musst schlank sein, wenn du kurze Hosen anziehst oder du musst irgendwie ein bisschen dünn sein, damit du, was weiß ich, den Bauch zeigen kannst oder so. Und das war eben für einen kurzen Moment, war das auch befreiend, so von hey, nein, fuck it, ich habe diesen Körper und der ist wunderbar und der darf auch gesehen werden, aber das kam dann wie, ja, das war so eine Entwicklung dann hin zu, nein, im Fall eigentlich ist mir viel wöhler, wenn da nicht so viele Menschen irgendwie involviert sind. Weißt du, wie ich meine?
Ich kenne das Gefühl von, ich hatte früher immer sehr Mühe mit meinen Beinen. Ich habe so durch das EDS, ich habe einfach wirklich hässliche Beine, also das stimmt eben nicht, ich habe keine hässlichen Beine, ich habe das gedacht. Ich habe viele Narben und Nacki ab und so und Verletzungen, bla bla bla. Und dann habe ich auch, ich habe praktisch nie kurze Hosen getragen, so diese Hotpants oder so. Es waren immer bis zum Knie, musste das schon gehen. Ich habe auch eine Zeit, als Teenagerin habe ich keine Bikinis getragen, weil irgendwie ich war auch nicht zufrieden mit meinem Körper. Und das finde ich jetzt okay, weil Bikini, ja, ist sowieso fragwürdig. Wieso müssen die Mädchen so kurze, knappe Sachen tragen, die Jungs dürfen lange, ja, okay, anderes
genau,
Thema.
Ja. Genau.
Aber habe dann auch eigentlich jetzt in den letzten vielleicht 6, 7 Jahren angefangen, auch ganz kurze Hosen zu tragen. Aber eben, ich glaube, die Motivation ist so, ich will das machen und nicht, ich tue es um. So, ich glaube, das ist so der Unterschied.
Ja, ja, das, also, ja.
Und auch da vielleicht nochmal eine Revidierung. Es ist ja auch okay, mal etwas anzuziehen, mit einem gewissen Zweck. Also an ein Bewerbungsgespräch ziehe ich mich auch entsprechend an. Das ist völlig verständlich. An eine Beerdigung gehe ich ganz bestimmt nicht halbnackt oder so. Also ich finde, das ist ja okay. Oder wenn ich ein Date habe, dann ziehe ich ganz bestimmt etwas an, wo ich weiß, darin sehe ich gut aus. Also ich finde, das darf ja auch sein. Aber vielleicht, wenn so diese permanente, immer gegen außen, immer gegen, das ist vielleicht das Ding.
Ja, aber das Perfide daran, finde ich, ist schon, es kann unglaublich subtil sein. Mhm. Also weißt du, das ist nicht bewusst, es war mir nicht bewusst eben, dass ich diese ultrakurzen Hosen zum Beispiel anziehe, weil da irgendwas in mir glaubt, bla 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 bla, überhaupt nicht. Es war für mich schon so, ich verstand das als einen Akt der Emanzipation.
Ja, ja, ja.
Wieso? Und
das wird ja aber auch so verkauft, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere.
Egal, jetzt wird es hure tricky.
Das kann man mich noch canceln. Aber es hat ja schon auch etwas Perfides, wie du sagst, weil, ja, das ist feministisch. Ich darf tragen, was ich will. Und das stimmt, ja, ich darf tragen, was ich will. Mhm. Aber aus welchen Gründen trage ich, was ich will? Also ich finde, das ist doch vielleicht die wahre Frage.
Ja, aber eben, da braucht es einen, was heißt da braucht es? Eben, das ist dann gar nicht so einfach, das wirklich so klar zu sehen, okay, wer findet denn jetzt, keine Ahnung, die super knappe Badehose, wer ist denn das jetzt von mir quasi, die das will?
Ja.
Und ich finde, das ist echt nicht so,
nein, das ist, naja,
nicht so einfach. Und ja, inzwischen bin ich da schon etwas, man könnte sagen, konservativer. Das wäre nicht das Wort, das ich eigentlich dafür brauche. Ja, habe ich das, ich sehe das wirklich anders. Mein Gedankengang war dann auch so, ja, es ist doch scheißegal, wenn es glotzt. Ich habe ja nichts, also ich bin nicht verantwortlich für diese Blicke. Ja, und, oder ist es quasi diese Aufmerksamkeit, ist es die Energie, die ich auf mich lenken möchte? Nein, eigentlich nicht.
Ja, ich würde sagen, bei mir ist es auch einfach die Praktikabilität. Also ganz ehrlich, so ein dünner Schlüpper bei einem Bikini, sorry, wenn der mir nicht mal alles zudeckt und ich dann ins Wasser gehe und wieder rauskomme und das Gefühl habe, ja, jetzt schaut da alles raus, was nicht rausschauen sollte. Das ist ja auch nicht so geil. Also es geht ja auch um eben fühle ich mich wohl, kann ich mich bewegen? Und ganz ehrlich, ja, ein Badeanzug ist wirklich manchmal einfach bequemer. Und dann ziehe ich diesen Badeanzug an, so.
Ja, oder so diese Surf-Shorts.
Ja, genau. Und ich fand, das letzte Mal habe ich gesehen, bei den Handballerinnen war das, glaube ich, die Männer haben das angezogen, was die Beachvolleyballerinnen sonst tragen müssen. Und sie durften die Männerkleidung tragen. Und das war ja so unfassbar offensichtlich, dass da einfach etwas verkehrt läuft. Mal abgesehen davon, dass wenn du natürlich männliche Genitalien hast, das sowieso ein bisschen knapper wird. Ja, und da hat schon auch viel damit zu tun, weiblich, männlich, dieses Patriarchale, was du gesagt hast. Aber deswegen sage ich, ich komme eigentlich darauf, es gibt auch für Männer solche komischen Kleidungsvorschriftsnormen. Also, dass Männer zum Beispiel keine Röcke tragen dürfen. Das gilt. Mhm. Aber es gibt doch bestimmt Männer, die gerne Röcke tragen würden.
Ja, also wenn es heiß ist, ist es ja viel angenehmer.
Das ist so ein bisschen luftig. Also ich stelle mir das schön vor.
Ja. Ich finde es verrückt, wie tief diese, was sind das, Gender-Normen oder so?
Wahrscheinlich.
Wie tief das da verankert ist. Und ich finde, da finde ich wirklich die Gen Z super inspirierend. Mhm. Und ich bin jedes Mal mega, mega, mega glücklich, wenn ich diese jungen Frauen und Männer und non-binären Menschen sehe und denke so, ja, geil, ich weiß nicht, auf den ersten Blick bist du, was bist du? Mhm. Ich weiß es nicht und ich finde das super geil. So diese oversized, unisex, mir gefällt das. Ich finde das so angenehm und ich bin manchmal, wenn ich hier im Tessin abends irgendwo bin, dann sehe ich so die, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, normalen Tessiner Jugendlichen und was ich da sehe, da wird's mir schlecht. Also wirklich die jungen Frauen, wie die angezogen sind, meine Güte, also echt, einen kürzen Rock gibt's nicht. Das findest du nirgends. Mm. Mehr irgendwie Make-up kannst du nicht auf dein Gesicht pflastern. Das macht mir echt weh inzwischen. Mm. Und dann daneben eben die anderen, etwa, vielleicht sind sie ein bisschen alternativere, vielleicht, keine Ahnung, haben sie mehr Kontakt mit dem Rest der Schweiz, dem Rest der Welt.
Ja.
Oh, ja.
Wobei ich jetzt da vielleicht sagen würde, ich bin doch sehr individualistisch und ich habe das Gefühl, die Welt wäre das auch, aber es zeigt sich nicht. Und gerade in der Kleidung, in den jüngeren Generationen, finde ich, sieht man das schon sehr stark. Also es ist sehr uniformiert, es ist sehr gleich, sehr ähnliche Farben. Jetzt hat ja lange, war dieses Beige und Vanille und so, diese Erdtöne waren in, jetzt kippt das, jetzt sind Farben in und jetzt sind alle plötzlich farbig angezogen, aber es ist wieder so eine gewisse Uniformierung darin.
Ja, klar. Und klar.
Das würde ich jetzt wieder hinterfragen, weil ich merke, für mich ist Kleidung schon auch ein Ausdruck meiner Individualität. Ich feiere das, ich habe im Januar, waren wir im Grillieren im Wald und es war bitterkalt und da waren zwei junge Menschen am Feuer und die haben ganz, wie wir früher, so verrissene Hosen und Patches überall und draufgemalt, Peace-Zeichen, Antifa, Zeug und Sachen, farbige Haare. Und ich fand das so cool zu sehen, das gibt's noch. Und dann habe ich ihnen das gesagt, oh, ihr seht so cool aus. Und da hat sich jetzt so eine kleine Verbindung hergestellt daraus. Und das gibt's schon weniger, habe ich das Gefühl. Also Kleidung ist schon uniformierter. Ich finde auch, die Jungen sehen aus wie die Erwachsenen. Mhm. Das war bei uns nicht so. Wir haben uns so, also ich weiß nicht, war das bei dir auch so?
Dass wir ausgesehen, nein, ich glaube, wir wollten, aber ist sich das nicht auch wieder am ändern? Eben so, wenn ich jetzt an diese Gruppe von Jungen denke, die ich letztens gesehen habe, mit den lustigen Frisuren, weißt du, dem super kurzen Pony.
Ja, dem Alpaka.
Eine Anlehnung an Mullet, an Fokuhila, mit diesen mega weiten, kurzen Hosen und diesen Basketball-Shirts und so. Das ist ja dann, die sehen ja nicht aus wie die Erwachsenen.
Ja, vielleicht.
Aber ich weiß, was du meinst. Und gleichzeitig, weißt du, ich meine, Kleidung hat ja auch so viel, du sagst, für dich ist es purer Ausdruck der Individualität. Es hat aber auch so viel mit Zugehörigkeit zu tun. Gerade für Teenager zum Beispiel oder jüngere Menschen ist ja mega wichtig, dass ich wie weiß, okay, mit diesem Code gehöre ich zu dieser Gruppe.
Ja.
Weil ich suche ja dort irgendwie meine, ja, wo gehöre ich hin, wo bin ich zu Hause und ja.
Ja, genau, deswegen gab es ja dann die Punker und Buren und das waren die Hippies und so. Naja.
Genau.
Ja, das stimmt. Wie würdest du denn sagen, jetzt heute, trägst du gar nichts mehr so sexy, körperbetont? Hat sich das komplett bei dir verabschiedet? Oder wenn man dich jetzt auf ein Date einladen würde, würde man dich vielleicht doch im Minirock antreffen? Ich frage für eine Freundin, nee.
Nein, das wäre dann auch wieder sehr, sehr limitiert und exklusiv. Also, ich habe tatsächlich noch einen Minirock. Wenn du mich auf ein Date einlädst, dann wirst du mich nicht in hohen Absätzen sehen, zum Beispiel. Du wirst mich nicht in einfach nur engen Kleidern sehen. Einfach weil ich fühle mich so nicht wohl. Also ich fühle mich so nicht. Ja, das lenkt mich dann wirklich ab. Dann kann ich ja gar nicht präsent sein mit dem, was du mir jetzt vielleicht erzählst oder nicht erzählst oder mit unserer Chemie oder Nicht-Chemie.
Ich finde es sehr faszinierend deswegen, weil sich das so ändern kann. Und ich frage mich, was braucht es dazu, dass es sich ändert, dass man sich so bewusst wird, hey, was macht diese Kleidung mit mir oder was macht allgemein mein Aussehen? Es ist ja nicht nur Kleidung, es ist ja auch, ich mache mir die Nägel oder ich gehe mir die Wimpern machen oder ich mache Extensions oder bei den Männern vielleicht, das mache mir eine Haartransplantation oder so. Was ändert es? Und wahrscheinlich kommt es wieder zurück auf unser allgemein immerwährendes Thema, auf dieses Aufmerksamkeit bei sich selbst sein, präsent sein.
Teil von dieser Befreiung, für mich zumindest, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, ist auch das Erkennen von, das darf sich ändern. Mm. Also weißt du, ich darf, mein Kleiderschrank, der darf sich verändern und das ist wahrscheinlich jetzt nicht die letzte, also das wird nicht das letzte Mal sein, das geht wahrscheinlich weiter. Also je älter wir werden, desto, was weiß ich was, plötzlich will ich dann vielleicht nur noch Miniröcke anziehen, was weiß ich. Also ja. Also weißt du so, eben du musst nicht dein Leben lang die gleiche Sarah sein.
Ja, das ist mega gut. Das nervt mich immer so, wenn ich das auf Social Media sehe. Das und das musst du tragen, damit du ab 40 noch als attraktiv wahrgenommen wirst. Oder so dieses, keine Ahnung, diese Reglementierungen wieder, wo man sich dann selbst auferlegt. Ab dem und dem Alter darfst du nicht mehr das und das.
So ein Schießdreck.
Oder du hast diese Körperform, also trag ja das, weil das besser aussieht. Und ich denke so, ja, okay, wenn du das willst, aber eigentlich ist es egal. Trag das, was du dich wohlfühlst darin.
Ja, oder genau. Was heißt denn schon besser aussieht? Eben, es geht ja immer darum, schlanker, ja, nicht sehen, dass ich vielleicht, keine Ahnung, einen Bauch habe oder...
Oder X-Bein.
Whatever. Oder? Come on. Like...
Yeah. Also ich meine, es kann ja Sinn machen, dass man gewisse Vorzüge hervorhebt, weil das auch Selbstbewusstsein gibt. Ich finde zum Beispiel gerade Schminken, ich habe überhaupt kein Problem, wenn sich Menschen schminken. Ich schminke mich selbst, ich bin Stylistin, ich habe diese Ausbildung gemacht, weil ich das cool finde.
What?
Ja. Make-up-Artist und Stylistin bin ich noch.
Ich komme mal zu dir, dann können wir mit Schminke spielen.
Ja, weil es ist wirklich, es macht Spaß. Und es ist auch, gerade wenn jemand wenig Selbstbewusstsein hat, kann zum Beispiel so ein Make-up oder eine Typberatung, das kann Wunder wirken. Aber es darf nicht die Maxime werden. Es darf nicht sein, nur mit dem bin ich ganz oder schön oder was.
Eben genau. Ja. Hast du denn noch deine Kleider von damals? Oder sind die alle weg oder wie?
Ja, ich habe einen großen Nachteil. Ich bin eine Sammlerin. Und ich kann mich wirklich nicht gut trennen.
Ich habe es irgendwie noch gedacht.
Ich verknüpfe Dinge emotional und dann. Und ich habe schon viel noch. Also ich war so ganz aktiv in der 50er-Jahres-Szene und ich habe dann ganz viel Originalkleidung getragen aus den 40er bis 60er Jahren. Und da habe ich schon noch einiges. Und das ist so schön, aber ich kann das ja nie tragen. Das ist eigentlich wirklich. Ich habe so ein Seidenkleid aus den 40ern. Das sieht so, das ist wie für mich gemacht. Aber wann will ich das tragen? Also.
Für die nächste Podcast-Aufnahme. Ja.
Also machen wir ab. Du so Minirock und ich komme in einem 40er-Jahre-Kleid.
Wir ziehen unsere besten Kleider an fürs nächste Mal.
Also das finde ich schon, wieso nicht? Man darf sich ja eben, man soll, es ist immer, es ist wirklich schwierig. Nicht zu fest, aber auch irgendwie, man darf sich auch mal schön machen. So ist es ja nicht.
Ja, ja, klar. Aber es ist ja wie die Frage, kommt es quasi aus so einem inneren irgendwie Wunsch, authentischem whatever heraus? Mhm. Oder habe ich das Gefühl, eben weil jetzt das und das ansteht, muss ich so und so aussehen? Und das, hey, mein bester Freund, Cyril.
Hallo Cyril.
Er heißt Cyril Andresca. Falls ihn.
Bisschen Werbung heute für unsere Freundinnen und Freunde.
Er ist Innenarchitekt bei einem der bekanntesten Innenarchitekturbüros der Schweiz. Oh, wow. Anyway, sein Sinn für Ästhetik, sein Auge für Schönheit ist hochgeschult. Hm. Anyway, und für ihn ist das fast das Allerwichtigste, dass er gut aussieht, dass er gut gekleidet ist. Und ich sehe einfach, wie viel Effort, wie viel Anstrengung das da reingeht. Und ich denke jedes Mal, nein.
Ja, ja.
Danke.
Also ich bin auch, bin einfach zu faul. Ganz, mir hat das mit dem zu tun. Und dann drückt die Hose da, weil sie so eng ist, weil das Viertel muss betont werden. Dann, ah, dann kann ich nicht richtig absitzen. Und wenn ich einen Zwieback zu viel esse, dann ist sowieso, nee, das wird dann ein bisschen anstrengend.
Eben. Und wenn es ja, wenn es uns ja im Kern darum geht, zu, also, ich glaube, da geht es uns beiden darum. Im Kern geht es uns darum, irgendwie in dieser Freiheit zu leben, in der Freiheit aus dieser Verbindung zum, zum Eigentlichen, zum, zur Präsenz. Und ja, da ein zwickender Hosenbund hat irgendwie nicht so Platz darin.
Ja, also mich würde es jetzt noch wundern nehmen, wie es denn den Zuhörenden geht. Was sind denn eure Kleidungsstücke, die ihr gerne tragt? Und wieso tragt ihr die gerne? Also was ist die Motivation? Und vielleicht auch, gibt es irgendwie Berufskleidung, die ihr tragen müsst? Das finde ich auch, eben wenn man so muss, wenn man sich so uniformieren muss, wie ist das dann? Wie sieht das dann im Alltag aus, im Privaten? Erzählt uns doch davon.
Mega gerne. contact@reflab.ch.
Genau, und ob ihr Lila im Minirock sehen wollt und mich im 40er-Jahre-Kleid.
Ja, nein.
Stimmt ab. Daumen hoch.
Sarah Staub war das im Gespräch mit mir, Lila Sutter. Wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen mögt für Holy Embodied, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört, sind wir unendlich dankbar. Denn das hilft anderen auch, uns zu finden. Merci vielmals fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. RefLab.